zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Und wir behandeln jetzt den Top 12, ED-Änderung IFRS S2. Und Thomas Schmutz wird uns durchs Programm führen.
Das mache ich. Schönen guten Nachmittag. Ich teile nur gerade noch eben schnell die Folien. So, jetzt müsste auch jeder etwas sehen. Und wenn nicht jetzt, dann aber gleich. Ja, es geht um den Standardentwurf des ISSB zur Überarbeitung des IFRS S2 Climate-Related Disclosures. Dazu gibt es diese Sitzungsunterlage, die ist euch auch schon vor einigen Tagen zugegangen. Ich glaube, unmittelbar nach dem 6. Mai vor dem Hintergrund, damit sich möglichst die Gelegenheit besteht, schon mal einen Blick reinzuwerfen. Und vor ein paar Tagen haben wir da eine Aktualisierung umgeschickt, wo jetzt auch noch ein paar Punkte mit aufgenommen worden sind, die aus dem Dialog mit der AG oder mit anderen sich ergeben haben, aber auch nochmal den Stand der Diskussion bei der EFRAG reflektieren. Dazu wird es auch ein Draft-Commentator geben. Ich habe jetzt noch nicht gesehen, dass der veröffentlicht wurde. Der wird bei der EFRAG auch kommentiert werden können, wie die Konstellation zu dem Draft-Commentator, weiß ich noch nicht. Wir wissen aber, was den ED des ISSB angeht, dort endet die Konsultationsfrist am 27. Juni. Ich möchte gerne mit der Sitzung dem Fachausschuss die Inhalte besprechen, was in diesem ED an Änderungen am S2 vorgeschlagen wird, und würde gerne Rückmeldungen mitnehmen, um darauf basierend eine Stellungnahme zu entwerfen, die wir dann vielleicht beim nächsten Mal dann auch schon verabschieden oder zumindest im Detail diskutieren können. Kurzer Überblick dazu. Ich hatte schon gesagt, die Konsultation geht bis zum 27. Juni. Veröffentlicht worden ist der Ende April und der liegt einer verkürzten Konsultationsfrist, nämlich nur 60 Tagen, nicht den üblichen 90. Das begründet der Board damit, dass diese Änderungen recht dringend für die Anwendungspraxis sind, und das spiegelt sich auch wieder in einem Punkt, den ich jetzt gerade noch wegnehme, dass der Anwendungsbeginn dieser Änderung auch so früh wie möglich sein soll. Ja, das Ganze hat eine hohe praktische Relevanz, denn wenn wir uns zurückerinnern, um die Veröffentlichung der ersten Standards S1 und S2 herum hat die IFRS Foundation ja die sogenannte Transition Implementation Group eingerichtet, die sich auf S1 und S2 bezieht oder auch TIC abgekürzt wird. Und das war im Grunde genommen so ein Forum, in dem aus der Umsetzung dieser beiden Standards heraus Anwendungsprobleme gefleckt werden konnten, diskutiert werden konnten. Und das, was wir jetzt hier sehen, in dem Änderungsentwurf, das stammt eben aus diesen Diskussionen, das sind insgesamt 4 Punkte. Na, da geht es einmal um Erleichterung bei der Bemessung der Angabe von Treibhausgasemissionen Kategorie 15 im Scope 3. Na, das sind die Financed Emissions. Und da speziell im Zusammenhang mit Derivaten und ganz bestimmten ausgewählten Finanzaktivitäten. Dann geht es um die Verwendung des sogenannten Global Industry Classification Standard, GICS, der dazu dient, bestimmte Angaben zu Finance nach Sektoren aufzugliedern. Der dritte Punkt handelt um die Messtreibhausgasemissionen in solchen Ländern, in denen das Greenhouse-Gas-Protokoll nicht vorgeschrieben ist oder was anderes vorgeschrieben ist mehr. Und das vierte hat mit den sogenannten Global Warming Potential Faktoren zu tun, wenn es darum geht, die CO2-Äquivalente bei den Treibhausgasemissionen zu berechnen. Ein Hinweis noch, wir haben seitens der DSC-Geschäftsstelle vor 13. Juni eine öffentliche Diskussion zu diesem ED abzuhalten, wollen damit auch gleichzeitig auch noch das Thema Interoperability abdecken, also in ISSB ESS Interoperability, da hatten wir im letzten Jahr ja einen Workshop schon gehabt und hatten auch angekündigt, dass wir eine Follow-up-Veranstaltung dazu machen wollen. Unsere Idee ist, dass wir ein oder zwei oder vielleicht auch drei Praxisvertreter dazu gewinnen können, die sich in der abgelaufenen Berichtssaison mit der ESS-Berichterstattung auch schon mit ISSB-Standards befasst haben. Und ich konnte auch schon eine Teilnehmerin von einem großen deutschen Unternehmen der deutschen Chemiebranche gewinnen dazu. Bin aber noch auf der Suche nach ein oder zwei anderen Personen, die dazu vielleicht etwas sagen wollen. Muss ich mal sehen, ob ich da noch weiterkomme. Das würde ich dann vielleicht hier an der Stelle noch mal hinzufügen. Falls euch da jemand bekannt ist, dann gebt mir gerne noch eine Information dazu. Dann würde ich mich mit den betreffenden Personen mal auseinandersetzen dazu. Gut, das nur am Rande. Steigen wir jetzt mal ein in das, was im ED steht. Wobei das, was auf dieser Folie steht, ist noch nicht das, was im ED steht, sondern das ist der aktuelle Inhalt des S2 zu dem ersten Thema. Ja, das erste Thema, was der ED adressiert, ist die Bemessung bzw. die Angabe von Treibhausgasemissionen der Kategorie 15 im Scope 3 im Zusammenhang mit Derivaten und bestimmten Finanzaktivitäten. Wir sehen im S2 in der Textziffer 29 eine wirklich sehr umfangreiche Textziffer. Da geht es um die klimabezogenen KPIs und was da sozusagen alles anzugeben ist. Und der 29a römisch 1, da steht erstmal ganz allgemein drin, die Treibhausgasemissionen sind anzugeben, Scope 1, Scope 2 und Scope 3. So, bei Scope 3 Emissionen gibt es dann auch wieder in der Teilziffer A weiter unten, römisch 6, nochmal eine extra Anforderung. Da steht nämlich da, für die Scope 3 Emissionen sollen zusätzliche Informationen zur Kategorie 15 angegeben werden. Die Kategorie 15 sind die Financed Emissions. Wenn das Unternehmen Aktivitäten im Bereich Asset Management, also Vermögensverwaltung, Banken oder Versicherung entfaltet. Ja, und welche Detailanforderungen das sind, das steht dann ausgeführt mit Verweis in den Textziffern B58 bis B63. Da nehme ich jetzt mal zwei Beispiele ein, nicht alle, ne? Was wir hier sehen, ist die B61 und die B62. Das B61 richtet sich an die Vermögensverwalter. Und da steht eben dann, wenn es sich um einen Vermögensverwalter handelt, beziehungsweise ein Unternehmen handelt, welches auf dem Gebiet Vermögensverwaltung, dem Sektor tätig ist, ne, dann sind die Treibhausgas Scope 3 Emissionen zu disaggregieren und dabei auch anzugeben, in Bezug auf die Financed Emissions natürlich, welcher Betrag dieser Financed Emissions mit den sogenannten Assets under Management zusammenhängt. Also welche Assets under Management die angegebenen Financed Emissions widerspiegeln. Und wenn das nicht 100% sind, sondern weil zum Beispiel bestimmte Assets under Management, bestimmte Teile davon ausgeschlossen sind, na, dann soll auch noch angegeben werden, wie hoch sozusagen Deckung in der Angabe Financed Emissions, was die Kategorie 15 der Scope 3 Emissionen sind, wie groß diese Abdeckung letztlich ist. So, bei den Banken ist es ein bisschen anders gelagert. Ne? Da steht dann da, in Financed Emissions soll dann für jeden Sektor entsprechende Aufgliederung erfolgen und für die Vermögensklassen. So, und bei den Sektoren sehen wir jetzt hier, und damit mal einen Teil heraus, den wir später nochmal adressieren. Bei dem Sektor auf ist die GIX-Klassifizierung zu nutzen und bei den Vermögensklassen, das ist eigentlich der wichtige Punkt hier in dem Bereich, dass diese Angabe inkludieren soll Loans, Project Finance, Bonds, Eigenkapitalinvestments und nicht in Anspruch genommene Kredit zu sagen, also Undrawn Loan Commitments. Der ISSB gibt zu diesen Änderungen in der Basis for Conclusion, die da mit dazu veröffentlicht wurde, eine Erläuterung. Dort in der BC9 wird erstmal auf die Entwicklungsgeschichte des S2 hingewiesen. Ja, also in der Genese des S2 hatte sich der Board dazu entschieden, bestimmte Anforderungen von vornherein auszuklammern. Ja, und zwar mangels etablierter Methoden. Das sind drei Stück, nämlich einmal Treibhausgasemissionen im Zusammenhang mit Derivaten. Dann die sogenannten Facilitated Emissions, also begünstigte oder geförderte Emissionen. Das sind Treibhausgasemissionen, die ja typischerweise von Unternehmen der Finanzbranche Aktivitäten im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Finanzmitteln verbunden sind. Das können Verbriefungen sein, Beratungsdienstleistungen, also vielleicht zusammengefasst ganz unspezifisch keine Dinge, die on-balance sind. Und auch das Thema Insurance Associated Emissions hat der ISSB auch von vornherein gesagt, die wollen wir auch aus den Anforderungen ausgeklammert haben. Also die versicherungsbezogene Emission Und das ist hier eine Definition der PCAF. Das sind Treibhausgasemissionen, die mit bestimmten Rückversicherungs- oder Versicherungspolicen verbunden sind, die dann im entsprechenden Portfolio zusammengefasst sind. So, und das hat der ISSB ja auch dem Grunde nach im S2 ja umgesetzt. Allerdings ergibt sich aus der Art und Weise, wie er es umgesetzt hat, eine gewisse Ambivalenz. Nämlich lässt diese Regelung zwei unterschiedliche Interpretationen wohl zu, die auch in der Praxis auch diskutiert werden. Nämlich erstens, die Ausklammerung dieser drei Punkte, die ich gerade nannte, erstreckt sich nur auf diese sektorspezifischen Vorgaben in den Textziffern B58 bis B63. Das ist die eine Interpretation. Und die andere Interpretation sagt, die Tatsache, dass diese drei Themen da ausgeklammert sind, erstreckt sich außerdem auch auf die Vorgabe in der Textziffer 29a römisch 1.3. Geh nochmal zurück. Das ist 29a ist die Angabe der Treibhausgasemissionen und 2 ist gemeint, nicht 3, Entschuldigung. So. Deswegen macht der Board jetzt Folgendes. Das steht in dem Vorschlag jetzt drin. Er fügt eine neue Textziffer 29 groß A ein. Und da steht in dem Teil A, dass Unternehmen die Angabe begrenzen können auf die Kategorie 15 Financed Emission, die sich auf Loans, Investments beziehen. Und Loans und Investments wird dann noch gesagt, das bedeutet jetzt Loans, Project Finance, Bond Equity Investments und die Undrawn Loan Commitments, das, was vorher auch schon drin stand. Also es steht also explizit drin, dass das ausgeklammert werden kann. Und es steht auch noch weiter unten, das ist der zweite rote Kasten, dass auch die Greenhouse-Treibhausgas-Emissionen, die mit Derivaten im Zusammenhang stehen, dass die ebenso weggelassen werden können. Ne? Permitted to exclude. Er sagt auch, die Begrenzung auf die Financed Emissions und die Herausnahme von Facilitated Emissions und Insurance Associated Emissions, die ja sozusagen damit nicht drunter fallen, bedeutet ja nicht, dass der Einbezug verboten ist. Ne? Also man darf es trotzdem tun. Man stellt nur klar, dass es keine verbindliche Vorgabe ist, eben diese Art der Emissionen mit einzubeziehen. Dann hat er in dieser Textziffer 29 groß A und dann Teil A auch nochmal klargestellt, also der meine ich mit der D, was Financed Emissions bedeutet und was dieser für Vermögensverwalter beinhaltet. Ne? Und wie gesagt, die explizite Ausnahme der Emissionen von Emissionen im Zusammenhang mit Derivaten ist ganz unten dargestellt. So, und es gibt dann noch in der 29 groß A noch ein Teil. Und da steht das im Grunde genommen eine Zusatzangabe, weil der Board sagt, ja, dadurch, dass wir jetzt in der 29 groß A jetzt diese Angabe begrenzen, also die Angabepflicht, glauben wir, dass es eine zusätzliche Information bedarf, nämlich über ja Amount or Magnitude of Derivatives, die eben oder Derivate, die eben von dieser Angabe ausgenommen sind, also die auch vom Unternehmen weggelassen worden sind. Und auch den Betrag von anderen Aktivitäten, die nicht dort drin sind, sprich also Insurance Associated Emissions unter anderem und auch die Facilitated Emissions. Das ist sozusagen eine Zusatzangabe, die jetzt eingebaut wird, die aber in den Diskussionen vom Board nicht von allen auch befürwortet wurde. Das schreibt der Board auch ganz transparent in der Basis for Conclusion und sagt, die Kritiker dieser Angabe sagen, naja, wir haben große Zweifel daran, dass es ein ausgewogener Aufwand-Nutzen ist, wenn man diese angibt. Der Board hat außerdem, und das ist an der Stelle auch nochmal wichtig zu sagen, sich ganz bewusst dagegen entschieden, den Begriff Derivate zu definieren. Warum? Derivate ist ein Begriff, der auch in der Finanzberichterstattung bei den Finanzinstrumenten eine sehr wichtige Rolle spielt, aber oder der aber in unterschiedlichen Gaps oder Reporting Frameworks, wie der ausdrückt, auch unterschiedlich definiert wird. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ein Derivat nach US Gap oder nach HGB ein anderes ist als nach IFRS. Und aus dem Grund sagt der Board, wir werden für Zwecke des Management Commentary bzw. der Nachhaltigkeits bezogenen Angaben im Management Commentary eine solche Definition nicht einführen, weil der Management Commentary ja Framework unabhängig ist. Der Management Commentary, so ist nach Definition des Boards zumindest die Ansicht, der kann zu einem HGB-Abschluss, der kann zu einem US GAAP-Abschluss, der kann zu einem IFRS-Abschluss, also zu allen möglichen Abschlüssen sozusagen erstellt werden. Und deswegen richtet sich die Ausfüllung oder das Ausfüllen des Begriffs Derivate danach, was im jeweiligen Financial Reporting Framework angelegt wird. Wir haben uns neben dieser eigentlichen Änderung in der AG unter anderem auch noch mit dem Thema Interoperabilität befasst. Das ist nichts, worauf der Board jetzt explizit eingeht, und haben jetzt nochmal geschaut, was steht im Interoperabilitätsleitfaden genau zu der Kategorie 15 Scope 3 drin. Da wird im Grunde genommen gesagt, FSS2 geht bezüglich der Kategorie 15, also was die Angaben zur Kategorie 15 geht über ISRS E1 hinaus, weil es eben diese Zusatzangaben für die Asset Manager und für die Versicherungsunternehmen, weil es eben diese Zusatzangaben dort gibt. Nichtsdestotrotz muss man feststellen, dass der ISRS E1, und das wird so in dem Interoperabilitätsleitfaden nicht geschrieben, der E1 in der Application Requirement schon auch noch sagt, dass wenn es sich bei den berichtenden Unternehmen eine solide Financial Institution handelt, dass dann auch die PCAF-Verlautbarung und dort specifically eben der Teil Financed Emissions entsprechend zu beachten ist. Aus der Diskussion, und das würde ich jetzt kurz noch darstellen, das, was wir in der AG und mit anderen besprochen haben und auch was Eva dazu sagt, und dann würde ich gerne dem Fachausschuss die Möglichkeit geben, dazu Stellung zu beziehen. Weil was wir in der AG besprochen haben, ist zunächst mal Folgendes, dass man sagt, ja, der Ausschluss dieser Emissionen bzw. der Derivate ist nicht nachteilig, sondern die Klarstellung würde sogar Rechtssicherheit schaffen, da in vielen Teilen tatsächlich auch Unternehmen mit der Vorgabe ein Problem hatten, sie zu verstehen, ob dieser Ausschluss jetzt tatsächlich nur für bestimmte Unternehmen gilt, sondern oder auch für alle, die eben bestimmte Aktivitäten entfalten. Mit der Konzentration auf die Financed Emissions, also rein Finanzierungsaktivitäten und das Herausnehmen, im expliziten Herausnehmen, es ist eine Klarstellung von Facilitated und Assurance Associated Emissions, findet tatsächlich eine Berichterstattung bezüglich jener Aspekte statt, wo auch verbreitete Methoden und Annahmen existieren. Ja, das gilt auch für die Derivate. Was die Interoperabilität angeht, habe ich noch mitgenommen, dass im Detail dort schon auch noch das Ganze insofern problematisch ist, als dass im Interoperabilitätsleitfaden nicht aufgeführt ist, nämlich wenn man sich an die AIA 46 des E1 hält, ne, da steht dann da Orientierung am Greenhouse-Gas-Protokoll, und das schreibt bestimmte Asset-Klassen vor, die aber nicht den Asset-Klassen entsprechen, die der IFRS S2 vorschreibt. Und deswegen sind in der Praxis bei den Unternehmen, die eben so tief ins Detail auch gehen, auch Überleitungen notwendig. Was in der AG auch kritisch gesehen wurde, ist die Einführung dieser Zusatzangabe, ne, nämlich Magnitude oder Amount der ausgeschlossenen Derivate und Finanzaktivitäten. Das ist auch vor dem Hintergrund kritisch, weil wir in den ISRS keine entsprechende Vorgabe haben. Und jetzt noch last but not least, bevor ich dann mal die Frage an euch stelle. Der Stand der Diskussion, EFRAG, stand letzter Woche. Da habe ich folgende Elemente mitgenommen, grundsätzlich sagt EFRAG, was die Ausnahme der Financed Emissions im Zusammenhang mit Derivaten angeht, ja, das sehen wir auch aus dem Grund, weil eine klare Verbindung zwischen Derivaten und Emissionen wohl nicht zu sehen ist. Bisschen schwierig, sagen die EFRAG-Gremien, ist es möglicherweise den Begriff Amount of Derivatives bei dieser Zusatzangabe, den entsprechend auszufüllen, weil eine Definition fehlt, aber möglicherweise notwendig ist. Ja, wenn man das versucht, so dass es eindeutig ist und von allen gleich gemacht wird, dann würde ich es persönlich sagen, braucht man wahrscheinlich ja doch eine Definition des Begriffs Derivate, was der ISSB ja aus guten Gründen nicht gemacht hat oder nicht machen will. Es gibt Kritiken zu dem Amendment bezüglich der Facilitated Emissions, weil dort ein Anreiz geschaffen wird, oder ein zumindest größerer Anreiz geschaffen wird, das im Zusammenhang mit Investment Banking wegzulassen, und das sei notwendig, eine klare Definition aufzuführen dessen, was genau weggelassen werden darf. Und noch kritischer sind die Diskussionen bezüglich des Weglassens der Insurance Associated Emissions. Dort habe ich das Argument gehört, permanente Ausnahme ist nicht angemessen, mit der Begründung, dass es in der EU offenbar zahlreiche Unternehmen gibt, die diesen Teil schon erfüllen, also die Insurance Associated Emissions berichten, auch wenn die Methodendiskussion dazu noch lange nicht abgeschlossen ist. Und rein konzeptionelles Argument ist, wenn man diese Angabe weglässt und sozusagen permanent weglässt, ne, dann ist es insofern problematisch, weil die Insurance Associated Emissions, die ja eigentlich die hauptsächlichen Emissionen sind, die mit dem Versicherungsgeschäft verbunden sind, und das sei fraglich, ob das wirklich sinnvoll ist. Ebenso wie auch Teile des Boards werden bei EFRAG bislang auch diese Zusatzangabe oder die Zusatzangabe kritisiert, was diesen Excluded Amount angeht. So, jetzt habe ich den Teil 1, glaube ich, hinreichend erläutert, und jetzt würde ich gern an den Fachausschuss, an euch mal die Frage stellen, was könnt ihr mir für die Stellungnahme an den ISSB mitgeben? Vielen Dank erstmal fürs Zuhören.
Ja, fange ich gerne mal an. Also eine Klarstellung bezüglich, wenn es unklar ist, ob das für die Basis for Conclusion oder also quasi nur für die Industrien oder ja, insgesamt angegeben werden, ist auf jeden Fall sinnvoll. Und tatsächlich auch jetzt das Thema Derivate zum Beispiel rauszulassen, ist aufgrund der Argumente, die ja auch genannt werden, auch sinnvoll, weil der Konnex fehlt, ist auch keine Methodik vorhanden. Das aber dann zu quantifizieren, was man weggelassen hat, sehe ich als nicht notwendig an und also überflüssig, weil wir ja eigentlich, das ist ja auch das Prinzip der Wesentlichkeit, ja eigentlich eine Positivabgrenzung machen wollen. Es ist ja klar gesagt, welche Assetklassen berichtet werden sollen, und die Assetklassen werden angegeben und alle anderen werden dann nicht angegeben, und da gibt es da vielleicht auch noch andere außer den Derivaten. Also das würde ich kritisch sehen. Dasselbe gilt dann auch für welche Prämien oder Insurance Revenues dann nicht gemessen werden mit Insurance Associated Emissions oder quasi für die keine angegeben werden, halte ich auch für kritisch und würde ich müsste eigentlich gestrichen werden, weil es keinen Mehrwert bietet. Den Vorschlag des Insurance Associated Emissions optional zu lassen, trifft auch meine Zustimmung. Bisher ist es ja so da explizit ausgenommen, das als optional zu lassen, finde ich aber auch gut, weil es auch eben hier tatsächlich, wie es ja steht bei der EFRAG, die kommen nur zu einem anderen Schluss, keine ausgereiften Methoden gibt, geprüften Methoden sozusagen, die überhaupt noch keinen Praxistest bestanden haben, und diesbezüglich auch wirklich nur sehr kleine Teile des Portfolios überhaupt sagen im Moment messbar sind. Deshalb, wenn hier steht von der EFRAG, dass zahlreiche Unternehmen dazu berichten würden. Ja, es gibt schon Unternehmen, die dazu berichten, aber es ist jeweils ein sehr, sehr kleiner Aufschnitt. Und daraus eine allgemeine Anforderung zu stellen, ist sehr vage, denn die Methodik ist durchaus sehr fragwürdig und auch einfach nicht unbedingt anwendbar und insgesamt das ganze Thema auch durchaus nochmal zu hinterfragen. Genau. Das wären so meine Aspekte
dafür. Vielen Dank. Vielen Dank. Darf ich dazu gleich mal eine Rückfrage stellen? Es stand auch die Frage im Raum, ob man statt einer permanenten Ausnahme, was die Insurance Associated Emissions angeht, eine wie auch immer langgezogene Übergangsfrist im Standard angeht. Wäre das sinnvoller oder wäre es sinnvoller zu sagen, Stand jetzt wissen wir noch nicht, und das ist wieder so ein persönliches Argument, Stand jetzt wissen wir eigentlich noch nicht, wann die Methodendiskussion dazu hinreichend abgeschlossen ist, und wenn das der Fall ist, ändern wir den Standard einfach nochmal.
Also ich würde ehrlicherweise erstmal abwarten, wie weit man denn kommt mit der Methodendiskussion, weil es ist ja jetzt auch nicht erst seit gestern, dass man sich damit befasst, sondern schon durchaus auch eine Weile. Für die Lines of Business, wo es jetzt schon Methoden gibt, also insbesondere für das Commercial Business, also das ist quasi das Geschäft, das mit also Unternehmenspartner hat und sehr spezifisch ist, also Einzelrisiken versichern, da gibt es eine Methode, und das ist die meistens angewendet wird oder gegebenenfalls sogar auch schon, wo es die dafür gibt. Alles darüber hinaus ist sehr, sehr schwierig und auch im Prinzip eine große Frage, habe ich eine Möglichkeit, Möglichkeit, es zu beeinflussen? Was kann ich dafür Impulse setzen? Ist es eine reine Monitoring-Aufgabe? Ist aber diese Information, die ich dann rausbekomme, überhaupt sinnvoll? Da ist noch sehr, sehr viel offen und deshalb eine Übergangsperiode würde ich eher auch nicht sehen, weil ich wüsste gar nicht, an was ich festmachen soll, wann sie denn dann zu Ende wäre.
Okay, gut, das ist ein klares Petitum gegen das, was ich aus der EFRAG-Debatte heraus mitgenommen habe. Ja, vielen Dank, Frau Fiesbeck. Lothar?
Vielleicht eine Verständnisfrage vorweg, Thomas, vielen Dank für die Ausführung. Und ich glaube, das ist ja, da sind wir am Hochseil, beim Trapez. Also ich glaube, das ist eine Debatte, da braucht es ja, glaube ich, schon diverses Vorwissen. Mich würde interessieren, sind diese Vorschläge mit den aktuellen Diskussion der Technical Working Group im Rahmen der Revision des Scope-3-Ansatzes von 2011 rückgekoppelt. Weil da gibt es ja genau zu dieser Frage mit den Facilitated Emissions gibt es ja ganz intensive Diskussionen im Moment. Und die können ja unterschiedliche Facetten nehmen. Sprich, eine Überlegung ist ja auch, dass man eine Kategorie 16 aufbaut, dass man vielleicht das nochmal anders splittet. Das vielleicht mal ganz kurz vorweg. Ich habe noch zwei inhaltliche Punkte, aber das würde mich nochmal interessieren. Wie eng ist da die Rückkopplung? Sind da in den entsprechenden Gremien auch die Working Group Leader vom Greenhouse Gas Protokoll da auch mit dabei?
Darüber kann ich keine Auskunft geben, weil ich das nicht weiß, Lothar. Ich habe auch in der Basis for Conclusions darüber noch keinen Hinweis gefunden, inwieweit da eine Rückkopplung mit der mit dem Greenhouse Gas Protokoll Leuten ist. Das Ganze, ich weiß nicht, ob du das auch darauf anspielst, hat wahrscheinlich auch einen Connex mit der aktuell laufenden Überarbeitung des Greenhouse-Gas-Protokolls.
Genau, dann würde ich es einfach meine Frage als Anmerkung formulieren, dass ich dringend darauf hinwirken oder dass ich es sehr befürworten würde oder begrüßen würde, wenn entsprechend diese Diskussionen, die im Moment parallel stattfinden, dass die entsprechend rückgekoppelt werden. Ohne, jetzt zu den inhaltlichen Punkten, ohne eine Definition der Derivate ist, glaube ich, eine einigermaßen belastbare Auslegung, ich muss kurz fenstern, ist eine aussagekräftige Veröffentlichung von Emissionen aus meiner Sicht gar nicht möglich. Also es gibt ja die unterschiedlichsten Finanzprodukte, Futures, Optionen, Swap Forwards und was es sonst noch alles gibt. Und in Abhängigkeit davon, wenigstens in unserer Branche im Bereich der Energiewirtschaft, kann das ganz unterschiedliche Konsequenzen und Implikationen haben. Letztlich geht es ja darum, wir wollen ja die Doppelzählung vermeiden, gerade bei diesen diversen Wertschöpfungsketten. Und die Frage ist, was ist eine adäquate Form der Bemessung der jeweiligen Emissionen? Und direkt in diesem Zusammenhang schließe ich mich der Susanne Fiesbeck natürlich an, dass jetzt eine Angabe, welcher Amount excluded wurde, würde ja voraussetzen, dass ich vorher berechnet habe, was überhaupt die Gesamtheit ist. Und das ist natürlich bei diesen multiplen rollierenden Finanzgeschäften nur begrenzt möglich. Ich frage mich, ob das überhaupt von irgendeinem Prüfer überhaupt in dem Sinne nachvollziehbar ist und mit welchem Aufwand. Also Frage auch Aufwand, Ertrag. Und in dem Zusammenhang stellt sich dann für mich auch die Frage, ob das jetzt branchenspezifisch entsprechend die Regelungen, die jetzt hier vorgestellt wurden, ich bin jetzt mal nicht in der Finanzbranche, sondern ich bin jetzt in der Industrie, ob es da nicht wirklich adäquate Lösungen auch für einzelne Sektoren geben muss. Also wie gesagt, im Bereich Commodities, der Wertschöpfungsketten, ist es heute extrem unterschiedlich in Abhängigkeit davon, welches Geschäftsmodell vorliegt, ob das Upstream, Midstream oder Downstream ist und in welcher Kombination dessen. Und dann ist wiederum die Frage der Doppelzählung zu adressieren. Und dann die Frage, was ist ein physisches Produkt, was ist ein finanzielles Produkt? Es gibt die Hardliner, die dann sagen, es gibt gar kein finanzielles Produkt, weil man immer an einem Zeitpunkt auch in einem physischen Besitz ist, sonst könnte man auch kein finanzielles Produkt handeln etc. Und ich glaube, in dieser Kombination würde mich jetzt einfach nochmal interessieren, inwiefern dort dann auch an der Stelle dann hier auch ein Mehrwert dann auch für einzelne Branchen dann auch abgeleitet werden kann.
Danke, Rückfragen habe ich dazu. Vielleicht nochmal einen Blick auf das, was gefordert ist. Also bei dieser Frage, was ist excluded oder was darzustellen, ist eben der aus der Finanzberichterstattung originär stammende Teil der Derivate darzustellen, der weggelassen wurde. Also für den sozusagen die Finest Emissions weggelassen wurden. Also ich soll jetzt nicht ausrechnen, was wären die Finest Emissions auf die weggelassenen Derivate gewesen, weil das ist wahrscheinlich gar nicht so ohne weiteres möglich, was ja auch ein Grund für diese Änderung ist, sondern ich soll den Betrag der Derivate angeben, der weggelassen worden sind. Da steckt natürlich eine Ambivalenz drin, weil das kann sozusagen finanzieller Wert sein, das kann ein Off-Balance-Wert sein, das kann alles Mögliche sein. Wenn es auf der Bilanz steht, dann und mit einem Fair Value bewertet wurde, dann kann ich das, glaube ich, relativ einfach herausfinden. Das heißt, diesen Betrag müsste man eigentlich aus der Finanzberichterstattung vermutlich herauskommen können, ohne da jetzt wirklich genau ins Detail zu gehen und die Schwierigkeiten dazu zu kennen. Das Zweite, und das ist mal eine Frage, hast du jetzt für eine Definition der Derivate Standard ausgesprochen oder hast du gesagt, nein, das ist so, wie der Board sagt, eigentlich nicht sinnvoll, das zu tun, weil der Begriff Derivate ein Begriff aus der Finanzberichterstattung ist und aufgrund unterschiedlicher Rechnungslegungsnormen auch über Unternehmen hinweg in verschiedenen Ländern unterschiedlich definiert wird?
Also aus Sicht der Unternehmen ist keine Definition notwendig im Sinne einer dezidierten Bilanzierung, könnte es gute Gründe dafür geben.
Gut, also das heißt, du würdest den Vorschlag vom Board mitgehen, der in der Basisvorgabe sagt, wir definieren jetzt für Zwecke dieses Standards nicht, was ein Derivat ist, weil sich das danach richtet, was in dem jeweiligen Finanzberichterstattungsregelwerk angelegt wird.
Ja.
Okay, danke. Julia.
Danke, Thomas. Zwei kurze Anmerkungen bezüglich Definition Derivate. IFRS 9 kennt ja auch den Begriff Embedded Derivatives. Für mich wäre in dem Zusammenhang auch die Frage, wie ist denn mit diesen Derivaten dann umzugehen? Wären sie dann auch out of scope? Weil diese resultieren ja in der Regel aus einer zugrunde liegenden Transaktion. Deswegen weiß ich nicht, ob man dann sagen könnte, wir brauchen vielleicht keine Definition. Zumindest wäre für mich, vielleicht ist das für die Financial Institutions, aber grundsätzlich die Embedded Derivatives jetzt nicht so ein Problem wie jetzt vielleicht Industrieunternehmen. Aber das wäre für mich so eine Folgefrage, die sich daraus stellen würde. Und Herr Ried, bezüglich Ihrer Anmerkung zur Doppelzählung, ich frage mich grundsätzlich, ob man in der Scope 3 Downstream-Betrachtung im B2B-Kontext nicht automatisch ohnehin in so einer Doppelzählung von Emissionen konzeptionell landet. Also das ergibt sich ja dann mehr oder weniger konzeptionell von alleine.
Vielen Dank für den Hinweis. Deswegen mein Verweis auf die aktuelle Diskussion im Rahmen der Technical Working Group. Das ist natürlich der Industrie ein Dorn im Auge, aber jetzt auch mal allgemein gesprochen. Damit erfolgt dann keine direkte Steuerung dieser Emissionen. Und das sind dann quasi einfach bestimmte Emissionen, die ich zähle. Und in Abhängigkeit von der Wertschöpfungskette eines Unternehmens oder auch dem entsprechenden Flow einer bestimmten physischen Lieferung kann das dann 8-mal, 12-mal oder auch 30-mal gezählt werden. Ja. Und das ist ja im Prinzip, hier ist es Willkür. Und deswegen muss es ja hier eine neue Lösung geben, weil im Endeffekt führt das auch auf allen Seiten nur zu einer massiven Unzufriedenheit. Also ich stimme Ihnen komplett zu. Ja.
Okay, wäre vielleicht für alle diejenigen unter euch, die gesagt haben, ja, das mit der Definition als so eine Sache, dass die fehlt. Also ich stehe schon auch eher auf der Seite der Argumentation, die der ISSB bringt. Das wird in unterschiedlichen Jurisdiktionen vor dem Hintergrund der Finanzberichterstattung unterschiedlich definiert. Aber wäre es dann vielleicht sinnvoll, dass man zumindest in den Paragraphen oder wo auch immer eine geeignete Stelle in dem Standard ist, diesen Hinweis eben aufnimmt, was ein Derivat im Sinne dieses Standards ist oder was ein Derivat ist. Es richtet sich danach, wie das jeweilige nationale Rechnungslegungsregelwerk diesen Begriff definiert. Dass man zumindest dann eine, ich sag mal, Kompatibilität der Finanz- und Nachhaltigkeitsinformation in einer Jurisdiktion Option quasi hat. Ich habe bei Julian Daumen gesehen. Christian nickt. Auf Hisbeck deutet auch ein Nicken an. Ja, okay, gut, dann würde ich das mal so mitnehmen.
Grundsätzlich die richtige Lösung. Aber ich glaube auch hier, was ist denn, wenn entsprechend die Wertschöpfungskette über verschiedene Jurisdiktionen abläuft? Also ist für mich nicht hundertprozentig nachvollziehbar, dass es natürlich wünschenswert wäre, dass es an allen Stellen festgelegt würde, ja, aber ich mache einfach mal den Gegenvorschlag, dass der diesen Begriff verwendet, diesen sauber definiert. Und das ist ja sozusagen genau der Vorschlag, der auch zur Diskussion steht, dass sozusagen präzise die Emissionen entsprechend nachvollzogen werden können, ohne dass sie sozusagen, wie es dann ohnehin gegeben ist, über unterschiedliche Jurisdiktionen unterschiedlich bemessen werden.
Das heißt, eine Anforderung im Standard, der steht so sinngemäß, wenn du diese Option ziehst und die Emission des Derivaten weglässt, dann definiere bitte deine unternehmensweite Definition von Derivaten. Also ist das das, was du meinst? Ja. Ah, okay, verstehe.
Korrekt.
Gut, ist nochmal ein anderer Vorschlag. Kann ich jetzt persönlich auch durchaus was mit anfangen? Frau Fisbeck hat auch noch die Hand gehoben.
Ja, genau. Also auf jeden Fall gut, wenn man in der Nachhaltigkeitsberichterstattung bestimmte Dinge genauso definieren kann oder abgrenzen kann wie in der Finanzberichterstattung, weil wir ja dann damit sicherstellen eben, dass wir auch quasi eine Überleitung, auch wenn wir sie nicht machen, hinbekommen. Nichtsdestotrotz, ich stelle nochmal in Frage, ob überhaupt diese Angabe, wie viele Derivate hat man in der Emissionsberichterstattung nicht berücksichtigt, überhaupt gemacht werden muss, und würde eigentlich sagen, das nicht, weil wir ja positiv angeben, welche Assetklassen wir in der Emissionsberichterstattung mit enthalten haben. Aber wenn das nicht rauskommt, ja, dann ist es auf jeden Fall gut, dass es aligned ist mit der Berichterstattung, Finanzberichterstattung.
Ich glaube, das würde ich jetzt auch schon so mitnehmen, dass man diese Angabe, was ist draußen gelassen, auch wenn es jetzt nur in Anführungszeichen um die bilanziellen Derivate geht und nicht um die auf diese Derivate entfallenden Emissionen, dass der Fachausschuss eben dagegen auch diese Angabe machen zu müssen. Aber ich glaube, die Beschreibung dessen, was oder wie das Unternehmen die Derivate definiert, ist dann nochmal was anderes. Also da gebe ich ja nicht an, was ich weggelassen habe, sondern ich sage nur, ich habe diese Option gezogen und bei mir werden Derivate wie folgt definiert. Und ich glaube, das wäre, glaube ich, im Sinne all jener, die ich gerade gehört habe. Oder zumindest wäre das konsistent zu dem, was ich bislang gehört habe.
Ja.
Okay, danke für den Daumen, Prof. Fisbeck. Okay. Danke, Lothar, auch. Dann, Moment. Dann können wir zum nächsten Aspekt gehen. Das ist die Verwendung des Gigs. So. Das Ganze spielt auch eine Rolle im Zusammenhang mit den Finest Emissions. Und hier auf der Folie sehen wir erstmal nochmal, was im IFS S2 aktueller Fassung steht. Ich hatte davon ja auch schon ein bisschen was gesagt vorhin, ne? Bei den Scope 3 Emissionen sind zusätzliche Informationen notwendig. Bei Banken spielt das eine Rolle, bei Versicherungsunternehmen spielt das eine Rolle. Die Kategorie 15 ist aufzuteilen nach Industry und auch noch nach Assetklassen. Hier spielt aber jetzt gerade die Aufteilung nach Industry eine Rolle, weil nämlich diese Aufteilung nach Industry und nach Sektor, die soll auf Grundlage dieses GIG-Standards erfolgen. Ist ja auch ganz eindeutig auch erwähnt, Global Industry Classification Standard. Ne? Also das ist die aktuelle Vorgabe in IFRS S2. So, was sagt der Board jetzt in der Basis for Conclusions? Auf der Unterlage steht BC9, ist falsch, ist BC27. In der BC steht dazu drin, wir fordern deswegen eigentlich oder wollen eigentlich diese einheitliche GIGS-Klassifikation haben, weil es der Konsistenz und der Vergleichbarkeit zwischen den Unternehmen dient. Klar, wenn es jeder gleich macht, eben diesen Aufriss, diese Klassifizierung, dann ist es natürlich besser vergleichbar, als wenn das jeder anders macht. So, jetzt hat man aber durch die Diskussion der TIC auch festgestellt, dass es durchaus in einigen Ländern Berichtsanforderungen gibt, die überwiegend aufsichtsrechtlicher Natur sind, die aber was ganz anderes fordern. Also eine Nutzung eines Klassifizierungsstandards, der eben nicht GIGS ist, was dann dazu führt, dass die betroffenen Banken oder Vermögensverwalter dann an der Stelle einmal ihr aufsichtsrechtliches Reporting machen, was eben einer Klassifizierung XY folgt und dann gleichzeitig auch nochmal die den Aufriss nach der Risikoklassifizierung gemäß IFRS S2. Dann schreibt der Board noch, ja, wir haben auch im Zuge der Konsultation zu IFRS 2 festgestellt, dass wenn man GIGS nutzen will, muss man das erst lizenzieren. Das heißt, ich gebe das einfach nur so wieder, wie es da steht, eine finanzielle und eine rechtliche Hürde für manche Unternehmen. So, und deswegen schlägt der Board jetzt vor, das im S2 anzupassen durch die Einfügung einer Textziffer B62a, die betrifft jetzt Commercial Banking, und es gibt eine fast wortgleiche Textziffer B63a für Insurance, die ist hier aber nicht abgebildet. Ne? Da steht erstmal zumindest allgemein erstmal drin, wenn du jetzt die Informationen disaggregierst, dann mach das einmal bei Industry, also nach Sektor, und da sollst du ein Klassifikationssystem nehmen, welches in Accordance mit Paragraph B62b ist. Ne? Und wie das aussieht, ist hier auf der Folie dargestellt, also B62b und auch B63b stellt im Grunde genommen so eine Art sequentielle Beachtung dar oder schreibt sie vor. Ja, und da steht erstmal in der Textziffer klein a, also hier auf der Folie groß a, blau hinterlegt, nimm GIGS. Wenn du im Unternehmen zur Klassifizierung, Finanzierungs- oder Investitionsaktivitäten dieses auch anwendest. Wenn das nicht der Fall ist, ja, findest bei B, dann nimm ein Klassifizierungssystem, welches du aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder Vorgaben zur Klassifizierung dieser Aktivitäten im Rahmen der Klimaberichterstattung anwendest. Wenn das aber auch nicht der Fall ist, dann nehmen wir C. Nimm ein System, ein Klassifizierungssystem, welches du aufgrund von Bestimmungen für die Finanzberichterstattung anwendest. Und wenn das auch nicht der Fall ist, dann nimm ein Klassifizierungssystem, welches zu einer entscheidungsnützlichen Information führt. Man muss dazu noch beachten, bei B und C, das gilt auch gleichzeitig für Teile des Unternehmens. Ja? Also Teile des Unternehmens sind genauso entscheidend. Also wenn Teile des Unternehmens andere Systeme nutzen, dann sind diese Regelungen auch entsprechend einschlägig. Und wenn mehrere Systeme legal vorgegeben sind, also aufgrund von Gesetzen oder Börsenverordnung, das sind die beiden Sachen, die dort explizit erwähnt sind im S2-Amendment, dann steht dort die Entity Shell Select One Classification System to use. So, was haben wir dazu zu den Finance, dem Quatsch für Interoperabilität uns angeguckt? Und das ist im Grunde genommen die gleiche Folie oder fast die gleiche Folie, die wir schon mal gezeigt haben. Deswegen kann ich das ein bisschen abkürzen. E1, also ESRS E1 hat keine Vorgaben für die Branchenklassifizierung der Financed Emissions und auch aus dem PCAF-Standard Financed Emissions habe ich zumindest keine gesehen. Ich bin jetzt nicht der PCAF-Experte. Wenn es jemand von euch vielleicht weiß, dann auch gerne reingrätschen und sagen, nee, ist ganz anders. Aber das habe ich nicht gesehen. Deswegen ist es wahrscheinlich für die Interoperabilitätsrichtung ESRS, Richtung IFRS vermutlich kein Problem. Zumindest für diese Richtung scheint es kein Problem zu sein. Auf Grundlage der Diskussion in der Arbeitsgruppe und auch mit anderen Personen habe ich mitgenommen, diese Öffnungsklausel grundsätzlich sinnvoll erscheint. Auch die Sequenz, ne, also diese vier Schritte von A bis D scheint erstmal vom Ansatz her sinnvoll zu sein. Aber die Rückbildung, die ich bekommen habe, die werden mit einer Einschränkung versehen, weil nämlich der Schritt D insbesondere in Verbindung mit A eigentlich fast einen zu großen Spielraum lässt, weil das nämlich dazu führt, dass jeglicher Klassifizierungsansatz möglich ist, wenn es keine nationalen Bestimmungen oder Gesetze oder so weiter gibt, die irgendetwas in der Richtung vorschreiben, was dann von GIGS abweicht. Deswegen haben wir diskutiert, sollte man hier dem Board nahelegen, diese Wahlmöglichkeit irgendwie in einer Art einzuschränken, das ist auch nicht zu Ende gedacht, sollte man sich da an anderen Staats oder an Best Practices ausrichten. Das kann man sicherlich machen, um zumindest so den Twist mitzugeben. Moment, man darf nicht tun, was man will. Allerdings würde auch dann das Argument, was ich gehört habe, eigentlich immer noch gelten, dass diese Gigs-Anwendung in jedem Fall freiwillig ist. Und die Frage ist, ob das entsprechend angemessen ist. Aus den EFRAG-Diskussionen heraus habe ich auch grundsätzlich eine positive Tendenz mitgenommen. Aus den Diskussionen habe ich sogar mitgenommen, dass man noch eine etwas größere Flexibilität hinsichtlich der Nutzung eines anderen Klassifizierungssystems einräumen soll. Aber das ist wirklich nur ein kleines Detail, haben sich Mitglieder der EFRAG-Gremien dazu positioniert, dass aus den Textziffern B62C oder 63C nicht hervorgeht, wie detailliert die Angabe sein muss. Also die Angabe, die habe ich Ihnen, glaube ich, den Fachausschuss unterschlagen, ne? Das steht hier drin, in der BC62. Wenn nämlich etwas genutzt wird, was nicht Gigs ist, dann soll das Unternehmen beschreiben, welches Industrie- oder welches Klassifikationssystem genutzt wird, beziehungsweise die Grundlage für die Auswahl dieses Systems. Ne? Und darauf bestieht sich EFRAG mit der beziehungsweise die EFRAG-Gremien mit dem letzten Punkt hier, dass aus dieser Angabe nicht klar hervorgeht, wie detailliert, oder aus der Anforderung meine ich nicht klar hervorgeht, wie detailliert die Angabe sein muss. Also heißt es ausfällt, dann sage ich, nutze System XY oder muss ich auch eine Überlegung machen oder muss es vergleichen, warum ich glaube, dass es besser ist als Gigs und so weiter und so fort. Ja, so viel dann auch im Zusammenhang mit dem Thema 2. Und dann würde ich mich jetzt freuen, wenn ihr mir ein paar Rückmeldungen geben könntet für die Stellungnahme. Vielen Dank. Frau Fisbeck.
Fange ich mal wieder an. Also ich glaube, dass grundsätzlich die Auswahlmöglichkeit möglich sein sollte. Insbesondere, weil eben wir ja in Europa eher auf der Nextcloud-Seite unterwegs sind dann ist einfach, wenn das System schon angewendet wird, zu einer Doppelerfassung kommen muss. Wir haben es jetzt gemacht, es ist so, wir haben es jetzt schon, also uns ist das jetzt sagen, als Unternehmen wäre es uns egal. Aber ich sehe keine Nachteile dadurch, sage ich es mal so. Es würde sich für mich nur dann ergeben, wenn es systematische Abweichungen gäbe, also systematisch irgendwas zu hoch oder zu niedrig bewertet würden. Aber das ist mir jetzt nicht bekannt. Insofern finde ich das gut, dass das aufgemacht wird und sehe da auch kein Problem drin. Wenn man das einschränken möchte, man könnte ja, so also wie es an anderer Stelle auch schon mal steht, dass man sagt, allgemein anerkannte Standards oder Rahmenwerke oder sowas gibt es ja an anderer Stelle auch, dass man es so formuliert. Vermutlich wird man sich ja aber auf irgendein System einlassen, das automatisch gemappt wird, damit man möchte ja wahrscheinlich nicht alles selber machen. Also insofern sehe ich da jetzt kein Problem und würde ja, das ja. positiv sehen.
Also ich glaube, ich glaube, diese Freiheit jetzt irgendein eigenes zu nutzen, die sehe ich jetzt auch nicht, weil zumindest verstehe ich das, aber vielleicht kann man es anders verstehen. Da steht the basis for its industry classification system selection. Also würde ich jetzt wahrscheinlich schon so weit das interpretieren und sagen, das muss irgendeins sein, was es schon gibt und keins, was ich mir selbst ausgedacht habe. Aber vielleicht bin ich da auch. Ja. Also erstmal vielen Dank für die Rückmeldung, Frau Fisbeck. Dann vielleicht noch jemand der anderen Fachausschussmitglieder dazu eine Meinung.
Ich würde mich nur anschließen. Also sehe ich ähnlich.
Ah, okay, danke, Lothar. Gut, dann nehme ich das so mit. Vielen Dank. Und dann können wir weiter zum nächsten Punkt gehen. Das ist der Punkt 3. Bemessung der Treibhausgasemissionen bei abweichenden nationalen Vorgaben. Betrifft auch wieder die Texte bei 29a. Ist ja nochmal abgebildet. Ich glaube, die haben wir jetzt mittlerweile schon dreimal gesehen, aber sei es drum. So, da steht drin, also es trifft wieder die klimabezogenen KPIs und hier speziell die Treibhausgasemissionen. Da steht eben Bemessung der Treibhausgasemissionen in Übereinstimmung mit dem Greenhouse-Gas-Protokoll. Also vorgelagert in der A römisch 1 ist erstmal die allgemeine Angabe Berichte Scope 1, 2 und 3. So, dann kommt eben dann die Frage nach der Bemessung. Wie messe ich oder wie schätze ich diese Treibhausgasemissionen? Das ist aus Sicht des ISSB, und so schreibt er in der Basis for Conclusions, dort in der WEC 40, sagt, diese Pflicht ist relativ unklar formuliert, weil nämlich das, was hier gelb markiert ist, alles required by jurisdictional authority on exchange, also wiederum das gleiche Thema, es sei denn, es ist von einem Gesetz oder von einer Börsenregelung irgendwie was anderes gefordert, sagt, diese Bedingung, die ist unklar. Und er sagt, diese Abweichung, diese abweichenden Vorgaben, die müssen ja jetzt nicht unbedingt für das gesamte Unternehmen gelten, wenn wir uns überlegen, dass es ein weltumspannender Konzern ist, um den wir uns erhalten, sondern es kann ja auch sein, dass diese Abweichungen oder abweichenden Vorgaben eher für bestimmte Teile oder Tochterunternehmen Ja, und sagt hier eben auch, wie ich es gerade schon versucht habe anzudeuten, das Problem besteht insbesondere bei Unternehmen, die eben weltumspannend sind und Tochterunternehmen in verschiedenen Ländern haben, in denen auch unterschiedliche jurisdiktionale Vorgaben in Bezug auf die Bemessung der Treibhausgasemissionen entsprechend gelten. So, und jetzt sagt der Board, ja gut, dann fügen wir jetzt hier, also schlagen wir vor, in der Textziffer 29a römisch 2 jetzt noch ein, dass es nicht nur sich um die Entity für Requirement gelten soll, handelt, sondern eben auch für Teile gilt. Ne? Also man sieht es ja, unless the entity is required in whole or in part by jurisdictional authority on exchange und so weiter und so fort. Das ist sozusagen die Änderung, die damit zum einen verbunden ist. So, dann sagt er auch noch genau, also wenn das der Fall ist, ne, dann darf das Unternehmen entsprechende andere Methoden eben anwenden, und das sagt in der Basis for Conclusion, damit können jetzt durchaus auch mehr als eine Bemessungsmethode angewendet werden. Einmal das Greenhouse-Gas-Protokoll und eben alternativ dazu auch andere Methoden für bestimmte Unternehmensteile, wenn eben diese Bedingung erfüllt ist. Ja, wir müssen hier mal gut im Hinterkopf behalten, es geht um die Bemessung. Soweit der Vorschlag des ISSB. Was die Interoperabilität angeht, haben wir uns natürlich auch wieder auf Grundlage des Interoperabilitätsleitfadens die Frage gestellt, vielleicht ein Problem, wenn man dieses Amendment entsprechend zulässt. Und das kann man vielleicht irgendwie ganz kurz abhandeln. Der A1 lässt auch andere Regelwerke zu. Da sind ja auch genannt, ne? Also zum Beispiel die ISO 1464 ist als alternatives Regelwerk zur Bemessung der Treibhausgasemissionen zugelassen. Wenn das aber gemacht wird, dann ist entscheidend, dass die Vorgaben des E1 trotzdem beachtet werden müssen. Ja? Das heißt, die Anknüpfung an das Greenhouse-Gas-Protokoll ist auch im E1 sozusagen Pflicht. Der einzige Unterschied, oder sagen wir nicht der einzige, aber der große Unterschied ist in der Struktur des Standards, ne? Der S2, der verweist lediglich auf das Greenhouse-Gas-Protokoll, wohingegen der E1 auch Verweise aufs Greenhouse-Gas-Protokoll beinhaltet, aber in großen Teilen eben Inhalte des Greenhouse-Gas-Protokolls in den Standard mit übernommen hat, also der Standard selbst beinhaltet. Das sieht dann aus unserer Sicht, also ich sage uns, dann meine ich damit die AG und ich meine auch die Gespräche, die ich mit anderen Beteiligten geführt habe, sieht schon eher so aus, als ob zumindest die Interoperabilität von ESRS in Richtung IFRS nicht beeinträchtigt wird. Warum ist das? Weil nicht ESRS beachtet, der allgemeine Fall des S2, nämlich die Beachtung des Greenhouse-Gas-Protokolls, in jedem Fall gewährleistet wird, was die Bemessung angeht. Was haben wir im Detail noch diskutiert? Wir haben gesagt, der Rückgriff auf andere Methoden zur Bemessung wird nur dann erlaubt, wenn bestimmte Mindestvoraussetzungen erfüllt werden. Zum Beispiel sollte auch die Klassifizierung in Scope 1 bis Scope 3 dargestellt oder sichergestellt werden, oder eine Überleitbarkeit muss bestehen. Als Beispiel angeführt, wenn wir im ESRS E1 diese Bezugnahme auf die ISO 1464 sehen, dann kann das schon relevant sein, das nochmal sicherzustellen, weil nämlich in der ISO 1464 keine explizite Klassifizierung nach Scope 1 bis Scope 3 wohl gefordert ist. Nachdem wir diese Debatte geführt haben, kam mir noch mal so der Gedanke, ja, Moment, ist das wirklich ein valides Argument? Der S2 ist ja in dem Paragraphen 29 so aufgebaut, und das habe ich gerade versucht schon mal anklingen zu lassen. Er sagt ja zunächst mal, berichte die Treibhausgasemissionen, und vom Grundsatz her Richter Scope 1, 2 und 3. Das heißt, das ist erstmal gesetzt. Und dann geht es irgendwann später dann darum, wie diese Scopes zu ermitteln sind, also was die Bemessungsgrundlage dafür sein soll. Das heißt, die übergeordnete Anforderung, diese Klassifizierung Scope 1 bis 3 sicherzustellen, glaube ich, ist hier nicht gemeint, sondern es geht tatsächlich nur um die Frage, wie messig ist. Also nehme ich jetzt einen Zollstock oder einen Gliedermaßstab? Dieses Gleichnis würde ich das reduzieren. Das heißt, Scope der Änderung umfasst meines Erachtens nur die Bedingungen. Ich würde interessieren, ob der Fachausschuss das genauso sieht oder ob er hier auf die zuvorderste Ansicht einschwenkt. Bei der E-Frag habe ich mitgenommen, dass es hier eine grundsätzlich positive Tendenz bislang zum ISSB-Vorschlag gibt. Es in der Diskussion wurde auch auf die Q&A 167 hingewiesen. Da stehen so sinngemäß drin, die ESRS wegen Berichtsstandard festschreiben, aber keine detaillierten Methoden vor. Es ist wichtig, dass die entsprechenden Merkmale von Informationen beachtet werden und dass sozusagen die Berücksichtigung des Greenhouse-Gas-Protokolls Scope 3 entsprechend auch erfolgt. So viel habe ich aus der Diskussion nur mitgenommen. Das ist jetzt nicht allzu viel Futter vielleicht für eine Beurteilung der ISSB-Vorschläge. Ich gehe nochmal zurück auf die Einschätzung des Mitarbeiterstabs, nachdem ich mit der AG und anderen gesprochen hatte, und würde dann gern mal den Ball wieder an den Fachausschuss.
Herr Thomas ist eingefroren. Wir kommen gleich zurück.
Ich hätte, solange wir warten, mal eine Rückfrage zu dieser Möglichkeit, andere Methodologien als Greenhouse-Gas-Protokoll zu erlauben, wie das im Konzern, also wenn ich jetzt so parallel wirklich mal an unsere Finanzberichterstattung denke, wo ich im Konzern IFRS anwende und dann im Einzelabschluss HGB, wie das dann konzeptionell ISSB-mäßig aus Konzernsicht angedacht ist.
Entschuldigung, ich bin gerade rausgeflogen. ich habe jetzt gleich bekommen, wie ist die Rückmeldung bei Julia?
Warst
du zuerst?
Sie hat gerade mal ein Thema aufgemacht, während du da eingefroren warst.
Genau, ich hatte nur eine Rückfrage,
Verständnisfrage
gestellt. Zu dem Vorschlag vom ISSB.
Vielleicht kann ich dir helfen.
Genau, ich kann gerne meine Frage nochmal wiederholen. Also die Rückfrage bezog sich darauf, diese Möglichkeit zu erlauben, auf andere als Greenhouse-Gas-Protokoll Vorschriften oder Methodologien zurückzugreifen, wie das aus Konzernsicht zu werten ist. Also wenn ich jetzt analog jetzt an die Finanzberichterstattung denke, wo ich im Konzernabschluss IFRS anwende und im Einzelabschluss HGB, weil das halt lokal vorgesehen ist. Also aus Konzernsicht erschließt sich mir die ISSB-Änderung aktuell noch nicht. Kann ich dann im Konzern dann auch wählen? Und wenn ich dann bei unterschiedlichen lokalen Einheiten unterschiedliche Methodologien habe, welche entscheide ich dann? Das erscheint mir ein bisschen komplex, wenn ich ehrlich bin.
Ja, also ich verstehe den ISSB so, und bitte korrigiert mich, wenn da eine andere Ansicht dazu besteht, dass ich jetzt sagen kann, wenn ich jetzt Scope 3 ermittle, dann habe ich im Land A habe ich keine Beschränkung. Ne? Dann nehme ich sozusagen die Bemessungsmethoden des Greenhouse-Gas-Protokolls. Im Land B muss ich was anderes nehmen. Dann nehme ich eine andere Zahl. Und dann addiere ich sozusagen zwei Zahlen, die auf unterschiedlichen Grundlagen ermittelt worden sind, um zu einer Scope 3 Zahl zu kommen. So verstehe ich das. Und interessant, Julia, dass du das sagst, wir haben genau das Thema mit der parallelen Berichterstattung nach IFRS und HGB auch in der AG behandelt, ne? Dass wir da im Grunde genommen ja auch einen Fall haben, der ähnlich gelagert ist und deswegen auch ja überwiegend man nicht von einer HGB-Berichterstattung entbunden wird, nur weil man auf Konzernsicht IFRS machen muss.
Ja.
Ich sehe gerade, ich muss die Folie wieder einblenden.
Ja, vor allem, ich muss doch dann auch in meiner Berichterstattung erklären, nach welcher Methodologie sich die KPI zusammensetzt. Dann muss ich ja alle Methodologien beschreiben, die ich dort zusammen addiert habe. Also es erscheint mir doch Also ich weiß auch nicht, finde ich nicht sehr sinnvoll. Wäre es bei so einer einheitlichen Vorgehensweise sinnvoller.
Also kann ich daraus ableiten, Julia, dass du sagen würdest, wir sollten schon dabei bleiben, dass die Bemessung der Emissionen der Scope 1, 2, 3, dass die Bemessung einheitlich nach Greenhouse-Gas-Protokoll gemacht wird und man dann gegebenenfalls halt eine Doppelberichterstattung mit den Ländern in Kauf nehmen muss.
Ich glaube, das ergibt sich von alleine. Also ich meine, das kennt man aus der Finanzberichterstattung auch nicht anders. Wenn ich so überlege, globale Konzerne haben hunderte von Tochterunternehmen und haben lokal andere Vorschriften als auf Konzernebene. Und ich finde es komplex, wenn man sagt, man hat eine Metrik und die setzt sich dann aus 100 nationalen Vorgaben zusammen. Also das finde ich fast noch komplizierter als umgekehrt.
Ja, okay, gut. So, dann als nächstes habe ich Frau Fisbeck noch.
Ja, vielleicht nochmal auf die Thematik mit den unterschiedlichen Metriken. Ich glaube gar nicht, dass es unbedingt jetzt so gemeint ist, dass man dann sehr viele unterschiedliche Metriken annimmt, weil ich würde das aus einer Preparer-Sicht auch sehr schwierig ansehen und komplex ansehen, weil wir haben ja meistens zentrale Systeme, da sind alle Assets drin und da wird eine Methodik drüber gelegt, sondern tatsächlich eher als einen Freiheitsgrad, einen zusätzlichen, den ich ja nicht nutzen muss. Also wenn mir es möglich gemacht wird, verschiedene anzuwenden und ich das auch noch glaubhaft begründen kann und mit dem Prüfer durchbekomme, fair enough, wahrscheinlich ist mein Interesse dran, aber gering. Nichtsdestotrotz muss ich eben da nicht Greenhouse-Gas-Protokoll nehmen, sondern könnte Ihnen den ISRS eben eine andere Methodik anwenden. Ich glaube, darum geht es jetzt eher, diese Option aufzumachen, dass ich auch insgesamt was anderes machen kann. Und ich würde es jetzt nicht als eine Einschränkung sehen oder eine Komplexität, sondern eher als eigentlich eine zusätzliche Option, die man bekommt. Vielleicht verstehe ich es auch falsch.
Ja, also in der B24, ich gehe nochmal hin. Hier, die B24, da habe ich einen Teil sozusagen rauskopiert. Ne? So in der B24 steht drin, es ist gefordert, das Greenhouse-Gas-Protokoll anzuwenden, es sei denn, es besteht die Verpflichtung für das Unternehmen oder Teil des Unternehmens, dann steht der Jurisdiction Authority, eine andere Methode zur Bemessung der Greenhouse-Gas-Emissions anzuwenden. Wenn das der Fall ist, if the entity is required in whole or in part, also wenn das Unternehmen dieser Anforderung unterliegt, entweder in Gänze oder nur teilweise bei einem lokalen Gesetz, dann ist es dem Unternehmen erlaubt, diese abweichende Methode für den betreffenden Teil des Unternehmens anzuwenden.
Okay, verstehe. Genau. Das haben wir ein bisschen anders gelagert, ja. Dann macht's natürlich.
Also ich verstehe es tatsächlich so, dass ich sage, ich habe das Scope 3 und da sind verschiedene Messmethoden drin, die zu einer Summe führen.
Ja. Das ist dann schon schwierig. Dann brauchst du auf jeden Fall diese Mindestanforderungen, dass man sagt, die sind in sich stimmig, dass man zusammen addieren kann und sinnvolle Ergebnisse erhält.
Genau, genau. Danke. Julia, du hattest
gerade. Ja, ich habe meine Hand, also ich wollte zu dem Kommentar von Frau Fisbeck, also ich, worauf sich meine Anmerkung bezog, ist eher einfach eine einheitliche Methodologie für Bestimmung einer Metrik und nicht, man wendet unterschiedliche und dann addiert man das. Das finde ich nicht nur aus Preparer-Perspektive, sondern auch aus Investor-Perspektive schwierig, wie er dann diese Metrik interpretieren soll. Also zumindest
genau das.
Ja, da bin ich dabei.
Ich hätte genau das Gleiche gesagt. Ich hätte gesagt, Einheitlichkeit und bevorzugt gängige Metriken oder bewährte oder übliche Metriken. Aber einheitlich, egal welche.
Ja, okay. Heißt das jetzt, vielleicht kommt die Frage ein bisschen schräg vor, aber ich stelle sie mal trotzdem. Heißt das jetzt. Wir stellen uns auf, dass wir sagen, nein, wir sind mit dieser Ausnahmeregelung nicht einverstanden. Und die Bemessung sollte einheitlich nach dem Greenhouse-Gas-Protokoll erfolgen. Und was zur Konsequenz hätte, und ich sage das jetzt ganz wertfrei, was zur Konsequenz hätte, dass es eben in bestimmten Ländern dann eben zu einer abweichenden Berichterstattung kommt. Was jetzt durchaus üblich ist, wie wir ja im Verhältnis IFRS-HGB in Deutschland ja auch zumindest in Ansätzen sehen.
Es geht doch hier um eine Präzisierung, Thomas. Es sollte, also ich würde es eher als Präzisierung sehen, es sollte eine einheitliche Bemessungsmethode angewendet werden und dass es den entsprechenden Anwendern dann freigestellt wird, wonach sie berichten oder welche Methode sie verwenden. Deswegen, also ich würde es eher sagen, das ist in line with, aber eine Präzisierung.
Ja, tut mir leid, Lothar, ich habe es, glaube ich, immer noch nicht ganz verstanden. Das heißt, wir würden jetzt, also nach dem Argument, was du sagst, würden wir das zulassen, sagen, du darfst die Treibhausgasemissionen im Land A mit einer Methode X berechnen und im Land B mit der Methode Greenhouse-Gas-Protokoll, musst dann bei der Summe, wenn du die Summe darstellst oder wo auch immer, musst du aber sagen, dass du bei der Summe die Standards X und Greenhouse-Gas-Protokoll verwendet hast. Nee. Das wäre die Präzisierung, so habe ich das verstanden.
Also dann korrigiere ich mich, vielen Dank für den Hinweis, so fair bin ich. Also in der Tat, ich wäre für eine einheitliche Bemessungsmethode nach einer Metrik, in der Tat. Das ist okay. Keine Präzisierung, vielen Dank für deine Rückfrage. Also ich glaube, wir haben uns jetzt die drei, die sich gemeldet haben, für eine einheitliche Messungsmethode ausgesprochen.
Ja. Okay. Gut. Ja, ich sehe es auch nicken bei Frau Fisbeck und Julia hat, glaube ich, auch genickt, oder zumindest hatte ich den Eindruck.
Ja.
Okay, also einheitliche Methode sollte verwendet werden und das Greenhouse-Gas-Protokoll ist die Methode, die verwendet werden soll. Also es gibt keinen Grund, es davon abzuweichen. Okay, dann habe ich noch das letzte Thema, das ist das ist die Verwendung der Global Warming Potentials oder Global Warming Potential Faktoren. So, was gibt's dazu erstmal zu sagen? Es gibt ja mehrere Treibhausgase, die zum Klimawandel beitragen und das auch unterschiedlich stark, ne? Also Kohlendioxid und Methan, das sind zwei Beispiele, Lachgas gehört auch noch mit dazu. Genau, im Moment ist im S2 Folgendes gilt. Es gibt bei der Messung der Treibhausgasemissionen zwei Ansätze, nämlich das sogenannte Direct Measurement und die sogenannte Schätzung. Was ist bei Direct Measurement der Fall? Da rechnet man Emissionsmengen, nämlich die sich auf die jeweils 7 Treibhausgase beziehen, in CO2-Äquivalente um. Ja, ich sagte, die haben alle unterschiedliche Auswirkungen auf den Klimawandel. Ja, und CO2-Äquivalent bedeutet, der Global Warming Potential Faktor, der drückt eben diesen unterschiedlichen Einfluss auf den Klimawandel aus. Ist bei CO2, weil das sozusagen der Einheitsmeter sozusagen ist, ne, das ist die 1. Und bei Methan ist es 27, ist hier in dem Beispiel mal drin. Also mal angenommen, das ist es wirklich ein sehr, sehr theoretisches Beispiel. Ich emittiere 1 Kilogramm CO2 und 1 Kilogramm Methan, dann habe ich anzuwenden den Global Warming Potential Faktor 1 und bei Methan den Faktor 27 und würde dann als CO2-Äquivalente 28 berichten. So funktionieren ganz grob gesprochen die Global Warming Potential Werte. Und beim Direct Measurement passiert es genauso. Ne? Da habe ich irgendeine gemessene oder eine geschätzte Zahl von emittierten Treibhausgasen und multipliziere die mit diesem Global Warming Potential Wert. So, bei der Schätzung, bei dem Schätzungsansatz ist das ein bisschen anders. Da geht es nach Unternehmensaktivität. Da ist das Schätzungsniveau ein bisschen höher. Ich habe eine bestimmte Unternehmensaktivität und dort wende ich Emissionsfaktoren auf diese Aktivität an und da ist gefordert, ich muss den Emissionsfaktor anwenden, der die entsprechende Unternehmensaktivität am besten widerspiegelt. So, und wenn ich jetzt diesen Emissionsfaktor anwende, dann kann das ein Emissionsfaktor sein, der schon in das CO2-Äquivalent konvertiert, also wo dann nachher eine Zahl rauskommt, die heißt CO2-Äquivalente. Oder es kann ein Emissionsfaktor sein, der das nicht tut. Ne? Da steht dann eben nur, das sind Kilogramm oder Tonnen Methan, die dann erst noch in das Global Warming Potential, also um die CO2-Äquivalente meine ich, umrechnen muss. Und da sind dann wieder die GWP-Werte, kommen dann wieder ins Spiel. So, und wenn immer ich die GWP anwende, sagt es der Standard, die GWP-Werte, die ich hernehme, die müssen aus dem alleraktuellsten IPCC-Bericht stammen. Und die müssten auch noch sozusagen auf einem 100 Jahre Zeithorizont beruhen. Soweit die Vorgabe im aktuellen Standard. So, und was sagt jetzt der ISSB? Ich verlange vielleicht mal unten an, in der Basis for Conclusion, in der BC44 und den weiteren Paragraphen steht dazu, ne, das ist in bestimmten Jurisdiktionen abweichende Regelungen gibt. Ne? Also das heißt eben nicht in jeder Jurisdiktion, nehmen jetzt die aus dem letzten IPCC-Bericht, sondern da kann was anderes stehen. Ne? Mal ganz platt gesprochen, nehmen die aus dem vorletzten IPCC-Bericht. Es ist kein realistisches Beispiel, aber stellt es, glaube ich, beispielhaft gut dar, wie so eine Regelung dem Grunde nach theoretisch aussehen kann. So, und jetzt hat der Board gesagt, ja gut, dem müssen wir irgendwie Rechnung tragen. Sagt jetzt, und das ist im oberen Kasten drin, diese Global Warming Potential Faktoren, die also diese Anforderungen, die aus dem IPCC, aus dem letzten IPCC-Bericht zu nehmen, die besteht, solange es eben keine abweichende gesetzliche nationale Anforderung gibt, die für das Unternehmen oder für Teile des Unternehmens relevant sind, die eben etwas anderes sagen, um die zu konvertieren. Ja, also es darf also hier dann auch für das ganze Unternehmen oder für bestimmte Unternehmensteile eben abweichen. Ja, das hat im Grunde genommen eine ähnliche Relevanz für die Zahl, wie auch das, was wir vorher diskutiert haben. Ne? Also ich nehme bei Land A den IPCC Global Warming Potential Wert und nehme für ein anderes Land eben einen anderen, weil es dort ein Gesetz gibt, was sagt, nimm einen anderen. Vielleicht kurz gesprochen. Zur Interoperabilität ist uns da im Grunde genommen nichts weiter aufgefallen. E1 sagt im Grunde genommen nur, also sagt genau das Gleiche, nimmt die IPCC und keine anderen. Deswegen ist die Schlussfolgerung hier auch wie bei der Nutzung des Treibhausgasprotokolls oder Greenhouse-Gasprotokolls. Also es sieht aus, zumindest so, als ob auch die Richtung ESRS, IFRS hinsichtlich der Interoperabilität nicht beeinträchtigt wird. Warum? Weil auch hier mit der ESRS-Beachtung der Default-Fall des S2, nämlich Verwendung der IPCC Global Warming Potentials, entsprechend gewährleistet ist. Was haben wir in der AG unter anderem diskutiert, dass dieser Vorschlag konsistent auch zu anderen Rahmenwerken ist, weil beispielsweise auch das Greenhouse-Gas-Protokoll die Verwendung bestimmter Global Warming Potential Faktoren nicht vorsieht. Außerdem gibt es auch einen praktischen Nachteil, wenn man zumindest sagt, nimm immer den letzten, weil es nämlich passieren kann, wenn es der letzte ist, der meinetwegen im September, Oktober, November herauskommt, also ziemlich nah oder ziemlich kurz vor dem Berichtsstichtag, dass dann ziemlich viel sozusagen an Aufwand besteht, beispielsweise die Basiswerte oder auch die letztlich berichteten Werte wieder umzurechnen. Dann habe ich noch mitgenommen, dass auch Emissionsfaktoren, also diese aktivitätsbedingten Faktoren, dass die in CO2-Äquivalente konvertieren, dass bei denen oftmals gar nicht GWP-Werte hinterlegt sind, die diese Eigenschaft haben. Also dass das durchaus auch GWP-Werte sein können, die nicht aus dem letzten IPCC-Bericht stammen und auch nicht die 100-jährige Horizont, also 100-Jahres-Horizont-Eigenschaft haben. Aus diesem Grund gibt es zumindest in der AG eine durchaus positive Grundstimmung zu dieser Änderung. Und ähnlich ist das auch bei den EFRAG-Diskussionen der Fall gewesen, aber mehr als das, was ich hier dazu auf der Folie stehen habe, kann ich derzeit auch nicht dazu sagen. Wie steht ihr zu dem Thema?
Also das Einzige, was ich hier kritisch anmerken würde, wäre eigentlich die Diskussion, die wir vor ein paar Minuten mit dem Greenhouse-Gas-Protokoll versus andere Methodologien hatten. Ich finde, man sollte, wenn man sich schon für eine Vorgehensweise entscheidet, das auch konsequent konzernweit entsprechend anwenden. Und für Teile unterschiedliche Methodologien oder Konzepte umsetzen. Ja.
Also okay, also ich nehme die GBP-Werte aus dem IPCC oder ich nehme andere, aber dann nehme ich die auch für den gesamten Konzern, die anderen.
Ja.
Oder würdest du sagen, nee, die IPCC-Werte sind eigentlich schon die, an denen man sich orientieren sollte, weil das ist ja die Default-Regelung in E1.
Also im Sinne der Interoperabilität mit ISRS wäre es natürlich dann sinnvoll, dann auch die gleiche Methodologie anzuwenden. Wahrscheinlich wird das dann bei denen, die in CSRD-Scope fallen, ja ohnehin dann auf die IPCC hinauslaufen.
Okay, also wegen Operabilitätsfragen sollte man sich nicht von E1 wegbewegen, was die Anforderungen angeht. Stimmen denen die anderen, stimmen dem andere Fachausschussmitglieder auch zu? Oder gibt es jemand unter euch, der es vielleicht differenzierter sieht? Nee, Lothar schüttelt den Kopf, Frau Fisbeck auch. Nehme ich mal so als Grundstimmung mit. Wir folgen der Ansicht von Julia. Punkt 1. Am wichtigsten ist eine konzernweit einheitlich angewendete Methode. Und das erstmal unabhängig vom Thema Interoperabilität. Aber wenn Interoperabilität mit ins Spiel kommt, dann sollte sich die Vorgabe auch an der Verwendung der Global Warming Potential Faktoren aus dem letzten IPCC-Bericht richten. Gibt es noch vielleicht noch ein, zwei Ansichten zu der Frage, was den letzten IPCC-Bericht angeht. Was ich aus der AG unter anderem mitgenommen habe, ist noch die Idee, das Ganze mit so einer Art Übergangsfrist zu hinterlegen, dass man eben für so einen Fall, dass der IPCC-Bericht, der neue Faktoren enthält, wenn der im November rauskommt, dass man dann sozusagen auch den Berichtsprozess nicht durcheinander bringt damit. Dass man eben auch sagen kann, gut, der letzte IPCC-Bericht plus 12 Monate beispielsweise oder 18 Monate. Frau Fisbeck.
Ja, das ist ein bisschen ein Thema, und zwar im Zusammenhang mit den Zielen. Das stand ja auch schon auf der Folie drauf. Also wenn wir immer in 5-Jahres-Zeiträumen denken und wenn sich die Werte da jetzt groß unterscheiden, dann verschieben sich ja auch Basiswerte etc., wie man dann damit umgeht. Weil sobald man da eine Zielsetzung draußen hat, hat man ja bestimmtes Commitment und Ziele zu ändern sind, insbesondere dann, wenn sie in der Vorstandsvergütung mit verankert sind, schwierig. Also insofern ist es so ein bisschen ein Thema, dass man da berücksichtigen muss. Ich weiß gerade auch jetzt nicht die Lösung, weil immer der aktuellste Wert ist, der sollte ja eigentlich der beste sein. Aber das finde ich ein Aspekt, den man da berücksichtigen muss. Also ob man das, der Umgang mit den Zielen schlicht und einfach. Der ist für mich noch nicht geklärt in dem Zusammenhang und den muss man, glaube ich, beachten.
Okay. Und würden Sie sagen, dass eine Übergangsfrist dabei helfen würde?
Naja, jein. Also wenn wir am Anfang wenn im 5-Jahres-Zeitraum sind oder im Jahr 2 oder 3, dann reichen natürlich auch 12 Monate nicht. Oder man muss es eben mit entsprechend berücksichtigen. Das haben wir jetzt, oder habe ich jetzt auch noch nicht komplett durchdacht, wie man damit dann wirklich umgeht.
Die 5 Jahre, die Sie gerade nannten, worauf bezieht sich das?
Das bezieht sich auf die, ich komme jetzt aus der ESRS-Welt tatsächlich, auf die Zielsetzung, dass wir uns, wenn man sich Dekarbonisierungsziele setzt, dann sind die ja in einem 5-Jahres-Zeitraum eben entsprechend immer zu aktualisieren. Also das ist das Einzige, wo ich ein bisschen, also per se, ja, gewisser Übergangsfaktor ist gut, weil man es unter Umständen auch in Systeme einspielen muss, Daten entsprechend erheben muss. Aber wenn es eine Rolle spielt für die Zielsetzung, da muss man da eine Lösung finden. Die weiß ich jetzt gerade auch nicht. Aber da könnte es ein bisschen ein Thema sein.
Ja, ich glaube, dass ich hatte schon den Eindruck, dass das die Zielsetzung betrifft, weil die Zielsetzung die muss ja insofern konsistent sein, als dass die Berechnung oder dass die Berechnungsmethode die gleiche ist, ne? Und wenn selbst wenn es nur implizit dort Global Warming Potential Faktoren bei der Zielsetzung gibt, die andere sind als die Ist-Zahlen, dann glaube ich, wäre das gelinde gesagt ungünstig. Okay, ich nehme es mal mit. Vielleicht fällt uns dazu im Dialog mit der AG oder mit anderen auch noch ein schlauer Gedanke ein, den wir dann bis zum nächsten Mal in der Fachausschusssitzung vielleicht auch schon in der Stellungnahme hinterlegen können. Aber ich kann jetzt nicht versprechen, aber ich nehme den Punkt auf jeden Fall nochmal mit und dann nochmal drüber nachdenken.
Ja, okay. Vielleicht, wobei ich da jetzt auch gerade keine Lösung habe, aber ich meine, im Accounting gibt es ja auch ein Change in Estimate und da gibt es ja auch eine Möglichkeit, dass man wegen besseren Schätzungen dann seine Financial Statements entsprechend anpasst. Das führt ja, je nach natürlich wie materiell diese Änderungen dann sind, nicht immer dazu, dass ich deswegen dann meine finanziellen Ziele deswegen dann anpasse. Ich habe dann in der Regel dann ein Ziel für Betriebsergebnis auch immer draußen und dann muss ich halt gucken, wie ich das Ganze dann manage und das dann erreiche, trotz der Änderungen, die sich vielleicht über den Zeitablauf eingestellt haben.
Ja, ich frage mich halt, ob das an der Stelle wirklich 1:1 übertragbar ist. Weiß ich noch nicht. Ich habe den Kommentar aufgeschrieben, Julia. Vielen Dank. Gibt es noch weitere Ansichten dazu? Wenn das nicht der Fall ist, dann habe ich noch zwei Dinge, nämlich einmal das Thema des Effective Date, also des Erstanwendungszeitpunkts. Hier wird vorgeschlagen, das so früh wie möglich in die Anwendung gelangen zu lassen und auch eine frühere Anwendung zu erlauben. Ich habe aus der Diskussion und auch aus anderen Diskussionen mitgenommen, dass grundsätzlich überhaupt nichts dagegen spricht, das so früh wie möglich in die Anwendung gelangen zu lassen. Unabhängig davon, wie man jetzt was am Ende tatsächlich auch Bestandteil der Änderung ist. Wir haben uns ja zu zwei Änderungen ja sehr kritisch gestellt. Gibt es da Rückmeldung aus der Reihe des Fachausschusses? Ansonsten würde ich dem einfach würde aber mitnehmen, dass wir dem auch zustimmen, also Early Application.
Die Frage
ich
wieder.
Noch mitgenommen.
Entschuldigung, das war ich zu schnell.
Oh,
die Frage, wie viel Übergang, also was das bedeutet, je nachdem, wann es dann halt kommt, ob man das dann noch für den Jahresabschluss dann schaffen kann oder nicht, dasselbe Thema, was wir vorhin auch schon hatten. Also weil je nachdem, was für Änderungen sind, muss ich es halt im System implementieren und das kann, da gibt es halt einfach mal ein Cut-off-Date, wo es dann nicht mehr funktioniert. Also was genau damit gemeint ist und ob man eine Übergangsfrist hat, das dann zu implementieren.
Ja, okay, also das ich hatte den Eindruck, aber das da vielleicht nicht auch auf den falschen Eindruck gewesen, dass es ja überwiegend der Erleichterungen sind, die vorgeschlagen werden, denen man sich sozusagen die man machen kann, aber die man nicht machen muss. Und das Einzige, was als Zusatzangabe ja jetzt im ED vorgeschlagen wird, ist ja Amount of Derivatives, ne? Was ich weggelassen habe. Und dafür, wenn das so käme, wäre natürlich eine Übergangsfrist notwendig. Und ich hatte so den Eindruck gehabt, ja, wenn es Erleichterungen sind, also Erleichterungswahlmöglichkeiten, die ich in Anspruch nehmen kann oder auch das wahrscheinlich nicht problematisch. Aber vielleicht sehe ich das falsch. Deswegen würde ich ganz gerne die Rückfrage an Sie stellen, Frau Fiesbeck.
Ja, genau. Also ja, wenn es Erleichterungen sind, meistens funktionieren die so, aber manchmal vielleicht auch nicht, ohne dass man das System ändert. So schnell wie möglich. Aber vielleicht das trotzdem in berücksichtigen, dass es ja einen Implementierungsaufwand noch haben könnte. Wenn es wirklich nur ein Streichen und ein Weglassen ist, dann ist es fein. Also wahrscheinlich können wir dem so zustimmen, ja.
Okay.
Aber manchmal ist es halt nicht ganz so einfach.
Ich verstehe, ja. Ja, man könnte es qualifizieren, dass man eben sagt, was Zusatzangaben angeht, ne, kann es durchaus schwierig sein, wenn das zu schnell umgesetzt wird, weil man es erst implementieren muss.
Ja.
Okay. Dann habe ich noch aus der vorherigen Diskussion mitgenommen, dass wir zwei Punkte für die Frage 6 haben, nämlich die Other Comments. Und da ist einmal das Thema, ich glaube, der Anticipated Financial Effects, da hatten wir besprochen, den Begriff Reasonable and Supportable Information, was relativ schwierig zu operationalisieren ist. Und das zweite ist die Befreiungswirkung eines ISSB-Nachhaltigkeitsberichts für einen nach ISSB-Standards aufgestellten Nachhaltigkeitsbericht oder Management-Commentary. Diese beiden Dinge würde ich unter die Frage 6 mit verpacken.
Genau, das waren ja die Punkte, die wir eben besprochen
hatten.
Das waren ja die Punkte, die wir eben besprochen hatten. Anticipated Financial Effects, dass wir das nochmal im Lichte auch der ISS Simplification nochmal adressieren, und das andere war ja auch nochmal ein besonderer Punkt, Tanja Kasterling durch hergebracht gehabt.
Genau, gut. Dann wären wir jetzt damit auch durch. Ich glaube, aber ich könnte dann mich insoweit aus der Deckung wagen und versuchen dann zur nächsten Fachausschusssitzung vielleicht schon einen ausformulierten Entwurf einer Stellungnahme zu haben. Ne? Wir treffen uns das nächste Mal ja physisch am 17. Juni. Wie gesagt, wir haben Kommentierungsfrist bis zum 27. und haben vorher auch nochmal eine öffentliche Diskussion dazu am 13. Juni. Das heißt, da können in die Stellungnahme eventuell auch noch Rückmeldungen aus der öffentlichen Diskussion mit einfließen. Ja, dann denke ich, kann ich mich fast punktlandungsmäßig genau bei euch bedanken für die Rückmeldungen, die ich bekommen habe, und übergebe an dich, Georg.
Ja, vielen Dank. Das ist ja wirklich beeindruckend. 14.59 Uhr, 15 Uhr ist die Sitzung angesetzt. Punktlandung, Thomas. Aber dann haben wir auch schon teilweise vorgearbeitet gehabt. Ja, ganz herzlichen Dank, wie Thomas Schmutz auch gesagt hat, wird dann nochmal so weit in die Formulierung praktisch eines Kommentarbriefes da einsteigen zu dem IFRS S2. Ich denke aber auch, dass wir heute Morgen im Vormittag ganz vieles auch Wichtiges nochmal besprochen haben, was jetzt die aktuelle ISRS-Überarbeitung angeht. Ich wollte in dem Zusammenhang auch nochmal erwähnen, wir haben jetzt praktisch auch neben Julia Zicke noch Janik Leindecker dabei von BCG, das ist ein weiteres FRA-SR-Tech-Mitglied, und mal herzlich willkommen. Ich denke, da machen wir das nächste Mal eine Vorstellungsrunde. Wir wollen uns ja, wenn wir Zeit haben, physisch im Juni treffen in Berlin, dass wir da nochmal vielleicht ein bisschen auch intensiver nochmal sprechen können und die auch vorstellen. Jetzt sind wir sowieso mit der Hälfte des Fachausschusses gerade unterwegs, wegen verschiedener Konstellationen auf jeden Fall. Haben wir, glaube ich, da heute ein ganz, ganz großes Themenfeld da beackert und auch wichtiges Themenfeld, wo wir ein bisschen auch zeitlich unter Stress stehen. Und da, glaube ich, haben sie jetzt von der SR Tech derzeit auch viel zu tun und, glaube ich, eine spannende Herausforderung derzeit, in der Kürze der Zeit, dieses Z1 Simplification über die Bühne zu kriegen. Dieser Thematik werden wir uns weiter widmen, auch im Juni. Insoweit erstmal heute vielen Dank für den umfangreichen Input. Erstmal vielen Dank und erstmal dann eine schöne verbleibende Woche. Tanja Kaster hat doch mal die Hand gerade gehoben. Nee, alles Tanja, gut. War das jetzt eine...
Ja, ich wollte eigentlich mich nur bedanken. Alles fein, aber ich habe euch zumindest wieder verstanden.
Okay, gut, wunderbar.
Danke, tschüss.
Danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann, tschüss. Ich.